Am achten Sonntag nach Trinitatis machen wir uns Gedanken über die Frage, worauf wir unser Vertrauen setzen und wie viel wir bereit sind zu riskieren für unseren Glauben. Dazu die Predigt aus der Petruskirche in Homberg. Herzlich willkommen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Wir hören zur Predigt eine kleine Szene, die uns berichtet wird, als Jesus mit seinen Jüngern im Tempel war, im Markus-Evangelium im 12. Kapitel. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Endlich mal etwas Eindeutiges, könnte man sagen, wenn man diesen Predigttext gehört hat. Endlich mal etwas, was man auf Anhieb versteht und wozu es nicht viel zu sagen gibt. Im Grunde könnte die Predigt ganz kurz sein. Gebt mehr Geld. Immer her mit euren Kirchbeiträgen und euren Kollekten. Gebt mehr Geld, am besten alles, was ihr habt. Vermutlich haben Generationen von Pfarrern genau sowas gepredigt über diese Stelle. Schöne Moralpredigten, um den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Von den Ablasspredigern aus Luthers Zeit wird der Vers übermittelt: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und da ist auch mancher Lutheraner nicht davor gefeit, das mit dem Geld und der Kirche falsch zu verstehen. Denn da gibt es keine direkte Verbindung. Weder bin ich gezwungen, alles, was ich habe, der Kirche zu spenden. Umgedreht ist es aber auch schräg. Und das ist nun überhaupt gar nicht an die hier Anwesenden gerichtet, was ich jetzt sage, sondern an diejenigen, die nicht zur Kirche kommen und die das jetzt gar nicht hören. Immer ein kleines bisschen zu überweisen, damit der Pfarrer mich irgendwann beerdigt, um dann zu denken, dass ich damit meinem Christsein Genüge getan habe, das ist auch nicht überzeugend. Vielleicht scheint diese kleine Geschichte, die uns die Evangelisten Markus und Lukas fast gleichlautend berichten, vielleicht scheint sie uns deswegen so verständlich, weil es eine Begebenheit ist. Jesus erzählt kein Gleichnis, das man erst erklären müsste, und es ist auch kein großer philosophischer Ausflug wie in den Briefen von Paulus. Sondern hier wird uns von einer Begebenheit berichtet. Jesus ist im Tempel in Jerusalem und er lehrt seine Jünger. Es geht in den Passagen davor um Jesu Vollmacht, um Fragen der Tempelsteuer, um die Auferstehung. Und in allen diesen Ausführungen fällt nun der Blick auf den Kollektenkasten am Ausgang. Und Jesus unterbricht sich quasi selbst und macht diese Bemerkung über das, was er da sieht. Guckt euch mal diese alte Dame an, sie gibt nicht viel, aber das, was sie gibt, ist alles, was sie hat. Ich denke, wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass Jesus das Geld als solches ziemlich Schnuppe war. Bei allem, was wir von ihm wissen und über ihn lesen, macht es nicht den Eindruck, als ob er sich jemals über Geld und Finanzen Gedanken gemacht hätte. Der Haushaltsplan der Tempelgemeinde und die Frage, wie viele Priesterstellen sich finanzieren lassen und wie wohl die Umlage an die Gesamtkirche bezahlt werden kann, das war nicht sein Thema. Insofern spielte es für ihn mit Sicherheit auch keine Rolle, wer mit wie viel Geld seinen Beitrag geleistet hat zur Finanzierung des Gesamttempels. Und dafür hat er einen guten Grund. Sein Ziel war es, die Menschen vorzubereiten auf das ewige, auf das himmlische Reich. Die Menschen vorzubereiten auf die Zeit, wenn Gott ohnehin alles neu ordnen würde. Die Menschen vorzubereiten auf die Zeit, wenn Armut und Reichtum, Krankheit und Gesundheit, jung oder alt und alle diese irdischen Maßstäbe ohnehin keine Rolle mehr spielen würden. Das große Festmahl, wo alle an einem Tisch sitzen. Das ist das Ziel. Und auf dem Weg dahin spielt Geld für Jesus gar keine Rolle, sondern worum es Jesus hier geht, ist die Motivation, ist der Grund, warum jemand etwas tut. Worum es Jesus hier geht, ist der Glaube, aus dem heraus etwas geschieht. Viele Reiche legten viel ein. Das wird deutlich wahrgenommen und dagegen ist auch gar nicht zu sagen. Die großen Beiträge kommen von den Reichen. So gehört sich das. Dieser kleine Betrag aber, den nun diese ältere Dame beigesteuert hat, wird von Jesus mit einem anderen Maßstab bemessen. Hier geht es nicht um die Höhe des Beitrages, sondern es geht darum, welche Bedeutung dieser Betrag für diese Dame hatte. Als Mathematiker könnte man sagen, Jesus macht neben den realen Zahlen die Prozentrechnung auf. Egal um wie viel Geld es geht, die Frage ist, welche Wichtigkeit hat dieser Betrag für denjenigen, der ihn gibt? Welche Auswirkung hat es für ihn oder für sie? Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Alles, was sie zum Leben hatte. Indem sie diesen Betrag, egal wie hoch er war, gegeben hat, hat sie etwas riskiert. Sie hat riskiert, dass sie danach selber nicht mehr genug zum Leben haben würde. Sie hat riskiert, dass sie selber das Geld, das sie zum Leben braucht, erst wieder mit Mühe und Not verdienen muss. Sie hat sogar riskiert, im Notfall selbst auf Gaben anderer angewiesen zu sein. Um es also in Prozent zu sagen, das, was sie gibt, sind 100%. Die volle Hingabe. Und darin besteht der große Unterschied zu den großen Gaben der Reichen. Sie tut das, was sie tut, aus tiefstem Vertrauen. Aus tiefstem Vertrauen darauf, dass Gott, der ja die Blumen auf dem Feld und die Vögel am Himmel erhält, das Gleiche auch für sie tun wird. Aus tiefstem Vertrauen, dass Gott sich auch um sie kümmern wird. Sie gibt, was sie hat, in andere Hände und begibt sich damit selber in die Hände Gottes. Das ist schwer. Das ist sehr schwer, denn es steht im Gegensatz zu unseren natürlichen Reaktionen. Alles auf eine Karte setzen, da wird uns gerade in diesen Wochen und Monaten etwas anderes gesagt. Wir sollen uns einstellen auf schlechte Zeiten, heißt es da von allen Seiten. Und das heißt, wir sollen sparen, wir sollen uns bevorraten, wir sollen zurücklegen und eben gerade nicht alles ausgeben. Und mancher versteht es so, wir sollen erstmal zusehen, dass wir selber irgendwie über die Runden kommen, bevor wir uns um andere Menschen kümmern. Wenn denn im Winter vielleicht, man weiß es nicht, es könnte sein, dass Gas knapp wird und die Regale im Supermarkt einmal nicht rund um die Uhr vollgeräumt sind, so als ob noch nie jemand vor uns eingekauft hätte. Und es uns als Krise erscheint, wenn wir vielleicht einmal nur das kaufen und essen können, was da ist, statt dem, was wir wollen. In so einer Zeit etwas anderes wichtiger zu finden, so wie es jede verwitwete ältere Dame tat, ist riskant. Und doch Ausdruck unseres tiefen Glaubens. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. So hat es Martin Rinkhardt 1630 gedichtet, seines Zeichens Pfarrer in der Lutherstadt Eisleben, mitten im Dreißigjährigen Krieg, als es den Menschen nun wirklich viel schlechter ging, als wir uns das heute vorstellen können. Ein Lied, das erst wohl nur als Tischgebet entstanden ist und dann 1648 zum großen Dankchoral beim Friedensschluss am Ende des Krieges geworden ist. Mit Herzen, Mund und Händen. Unser Dank an Gott bewegt uns innerlich im Herzen. Das tut er. Unser Dank an Gott geschieht durch unseren Mund in Gebet und Liedern. Das tut er. Aber unser Dank an Gott geschieht auch mit unseren Händen, wird greifbar im Sinne des Wortes. Unser Dank an Gott geschieht, wenn wir mit unseren Händen ins Portemonnaie greifen oder eine Überweisung tätigen. Unser Dank an Gott mit Händen geschieht aber auch dort, wo Menschen den Kirchenkaffee vorbereiten, sodass alle sich willkommen fühlen und gerne zusammenbleiben. Mit Händen ist da, wo Menschen an Gemeindesaal und Kirche bauen, wo der Garten gepflegt wird, wo Kinderstunden geplant werden, wo gemeinsam gefrühstückt wird, wo Bibelkreis und Jugendkreis vorbedacht werden, wo die Sänger und Musiker fröhlich die gute Botschaft verkünden. Alles, was sie zum Leben hatte, mit Herzen, Mund und Händen. Man wird es dieser Gemeinde anmerken, wenn wir voll dahinter stehen, hinter dem, was wir tun. Dann ist sie einladend. Dann fühlen Menschen sich hier willkommen. Es kommt weniger darauf an, wie viel wir geben, sondern mit welcher Einstellung wir es tun. Ob wir zu 100% alles auf eine Karte setzen. Ob wir alles aus unseren Händen in Gottes Hände legen. Im Evangelium bei Markus steht diese Geschichte vom Schärflein der Witwe, wie sie genannt wird, ziemlich weit hinten. Bei allem danach geht es nur noch um die Passion, darum, dass Jesus den Weg zum Kreuz geht. Danach, dann geht es um ihn selber, Jesus Christus, der sogar sich selbst geopfert hat in den Tod. Er hat mehr investiert für uns, als irgendjemand von uns das jemals getan hätte. Egal ob arm oder reich, egal ob engagiert oder zurückhaltend. Und deswegen können wir auch in diesen wirren Zeiten alles auf eine Karte setzen, unser Vertrauen auf Gott setzen. Wandelt als Kinder des Lichtes, daran hat uns der Apostel Paulus in der Epistel erinnert. Wenn unser Denken, Reden und Tun in dieser Welt durch unseren Glauben bestimmt wird, dann machen wir einen Unterschied. Dann stehen wir für Hoffnung und Mut und Zuversicht dort, wo viele Menschen den Mut verlieren. Aber das können wir. Denn so wie jene alleinstehende Dame alles gab, was sie zum Leben hatte, wird uns unser Gott und Heiland alles geben, was wir zum Leben brauchen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, der bewahrt eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Amen.